Mein Name ist Doro Blanke, ich bin die Geschäftsführerin von der Flüchtlingshilfe Refugee Assistance Doro Blanke und wir sind jetzt im 6. Jahr an den Außengrenzen auf Lesbos. Wir brauchen euch dringend. Wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr mit Spenden unsere Arbeit unterstützt, denn die Lage in Griechenland wird jeden Tag schlimmer. Die Leute stehen hier obdachlos, müssen 7 Tage nach ihrem Asyl zugesagt, das Camp verlassen, viele Frauen aus dem Sudan mit kleinen Kindern. Wir verteilen Lebensmittelpakete, Rechtsberatung finanzieren wir. Wir mieten Wohnungen an für die Menschen, geben Sprachunterricht. Also bitte, wir würden euch sehr, sehr herzlich bitten, uns zu unterstützen. Ihr könnt auf unserer Homepage schauen, was wir alles machen. Wir haben auch gerade einen tollen Adventskalender, wo wir kleine Geschichten schreiben über die Situation und die Arbeit, wie wir tun. Herzlichen Dank dafür.
Do you remember things we've done together? Talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoom-Fenster über mir, wie immer die Brenda, hallo.
Mahlzeit.
Sehr passend, im Zoom-Fenster unter uns, unsere heutige Gästin, die Karin, hallo.
Hallihallo.
Die Brenda hat jetzt schon so ein bisschen gehintet, worum es heute geht. Das ist ja ganz was los. Gefällt mir. Aber ich stelle dich mal gleich vor, damit die Leute auch wissen, was du mit Mahlzeit zu tun hast. Ich habe nämlich auch gleich am Anfang bei meiner Vorstellung stehen, grob kann man sagen, du bist in der Kulinarik zu Hause. Seit 2014 schreibst du über Genussmomente und kulinarische Reisen auf deinem Blog mit dem passenden Namen Geschmacksmomente. 2016, 17 und 18 hast du dann mal gleich hintereinander die Kochbücher rausgehauen. Das erste ist eben 2016 erschienen, Shaking Salad. Das ist sogar in 2 weitere Sprachen übersetzt worden. 2017 ist dann das Nachfolgebuch Shaking Salad erschienen, 2018 das Fingerfood-Kochbuch, gefüllt, gewickelt und gerollt von Asien bis Mexiko. Klingt alles sehr gut, kriege ich gleich Hunger. 2020 bis 2021 hast du dann im Eigenverlag ein Rezeptmagazin produziert, das da geheißen hat Please Don't Stay Hungry, Better Than Perfect und das Well Done Magazin. Das hat einige internationale Designpreise abgeräumt, was ja auch ziemlich beeindruckend ist, vor allem wenn man das gleich mal im Eigenverlag macht, das ist Wahnsinn. 2022 hast du dann ein Creative Content Studio eröffnet, wo du einen Raum geschaffen hast für spannende und ehrliche Lebensgeschichten. Und das passt irgendwie auch so ein bisschen zu unseren Mit Milch und Zucker Gedanken. Worüber wir heute aber reden wollen, das hat 2023 gestartet, nämlich die Female Chefs. Und nachdem es darum heute gehen wird, bin ich ruhig und übergebe der Brenda, weil die erklärt das Thema.
Als Thema haben wir uns überlegt, Female Chefs, Bühne frei für Frauen in der Kulinarik. Wir sehen sie in Kochshows, auf Bühnen und in Magazinen. Köche, die als Gesichter der Kulinarik gelten. Und ja, es gibt auch Frauen, die sichtbar sind. Aber wie in so vielen Branchen sind es auf Einzelne unter vielen Männern. Das gilt nicht für die Küche selbst, sondern auch für diejenigen, die Weinkarten gestalten, Restaurants führen, produzieren oder Geschmack erlebbar machen. Sommeliers, Winzerinnen, Produzentinnen, Bäckerinnen, Gastgeberinnen. Ihre Geschichten, Perspektiven und Arbeitsrealitäten bleiben jedoch häufig unterrepräsentiert. Sichtbarkeit entscheidet auch darüber, wer gebucht wird, wer eingeladen wird, wer Preis bekommt und wer wahrgenommen wird. Genau hier setzt Female Chefs an. Als Plattform, die Frauen in der Kulinarikbranche vernetzt, sichtbar macht und stärkt. Eine Einladung, genauer hinzusehen und Raum zu schaffen. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie es zur Plattform Female Chefs kam, welchen Zugang du zu Kulinarik und Genuss hast, ob die Küche tatsächlich ein männlich dominierter Ort ist. Und natürlich freuen wir uns am Ende auch auf Empfehlungen, wo wir gut essen und trinken gehen können. Bei Frauen, die man kennen sollte. Wie immer fangen wir an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Ist sie bereit?
Absolut.
Sehr gut. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Reden oder zuhören?
Zuhören lieber.
Welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Hawaii. Zusurfen. Also Wellenreiten.
Was ist der beste Geruch?
Frisch gekochtes.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit meinem Mann.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Achtung, Menopause.
Danke sagen möchte ich.
Meiner Familie.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
mit Milch.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Das hat ja schon mal super funktioniert. Ich stelle dir mal gleich die erste große mit Milch und Zucker Frage, die sich ja auch so ein bisschen mit Kulinarik beschäftigt. Die lautet nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil er kommt sehr oft nicht darauf an, wie gut der jetzt geschmeckt hat, sondern wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat. Muss ja auch nicht unbedingt ein Kaffeehaus sein, kann ja auch ein Restaurant sein, wo man den getrunken hat.
Also bei uns in Wels ist es sehr schwierig, gut essen zu gehen. Und es hat ein kleines, feines Restaurant mit einem jungen Team aufgemacht. Er ist, glaube ich, geboren und hat gewohnt. Sein Papa kommt aber eigentlich aus Wels. Und die haben mitunter zurzeit den besten Kaffee der Stadt. Und das freue ich sehr, weil der Ort so wunderschön ist und für unsere Stadt sehr überraschend. Und das freut mich einfach sehr, jetzt hier in meiner Stadt so eine Oase zu haben, wo man wirklich in Ruhe einen guten Kaffee bekommt.
Und ist es der Ort, der den Kaffee ausmacht, oder auch der gute Kaffee? Ist es speziell?
Beides. Herausragend guter Kaffee und der Ort zusammen sozusagen. Also die Freude darüber, dass wir so was Schönes und Neues haben, ein junges Team, das sich bemüht, wirklich einen Kulinarik-Teppich in Wels zu legen, aber auch der gute Kaffee.
Fangen wir da vielleicht gleich an, weil Kulinarik, das ist ja was, also da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber wie bist du da jetzt hineingekommen? Also ich habe schon in der Vorstellung so ein paar Punkte erwähnt, die bei dir in der Biografie aufpoppen, und du hast aber gleich von Anbeginn an eigentlich übers kulinarische Reisen, über Genussmomente, über Geschmacksmomente geschrieben. Warum? Wie bist du da hingekommen?
Also ich habe meine Kindheit so erlebt, dass meine Mama jeden Tag frisch gekocht hat. Also das geliebt werden ist bei mir eigentlich, wenn sich wer hinstellt und kocht, nachdem das bei uns zu Hause leider nur ich bin, mittlerweile mein Sohn, dem ich das beibringe, aber gehe ich sehr gerne essen, um mich auch umsorgt und geliebt zu fühlen. Deshalb liebe ich gutes Essen, das aber auch eine Eierspeise sein kann. Also nicht die High-End-Küche, sondern eigentlich es geht um den echten Geschmack auch, der mich manchmal in die Kindheit zurückversetzt. Und ich habe ja eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert, war dann auch 17 Jahre angestellt tätig sozusagen im Marketing und anderen Bereichen. Und die Idee zum Kochbuch kam mir eigentlich nach der Geburt meines Sohnes, wo ich, bevor er 2 Jahre alt war, nach Spanien entflohen bin, um Wellenreiten zu lernen. Und das hat eigentlich den Ursprung, seit ich damals in den 90er Jahren Baywatch gesehen habe und im Intro die wunderschönen Wellenreiter, wollte ich einfach das lernen und war dann dort in einem Camp im Süden von Spanien, und der Koch hat uns immer zu Mittag mit Salate im Glas empfangen, weil er nie wusste, wann welches Team das Wasser entsteigt, und hat die Salate separat vom Dressing für uns, und das waren solche Kreationen, die mich so begeistert haben, dass ich es mitnahm in die Arbeit und habe dann einmal pro Woche Salate für zum Schluss dann 12 Mitarbeitende gekocht, gemaschert nach Namen, nach Unverträglichkeiten und so. Und wir haben dann immer geschüttelt und gegessen. Und eine Kollegin hat immer gesagt, ja, aber die Rezepte braucht sie. Und mein damaliger Chef meinte dann, sie sind ja auch blöd, wenn sie es einfach so hergeben. Und dann ist die Idee entstanden, sozusagen ein Kochbuch zu machen. Habe dann so wirklich 15 Ideen für Rezepte gehabt und habe dann aber damals weder fotografieren noch kochen können, als Autodidakt, und habe meine Hochzeitsfotografin dazu überredet, ob sie mir nicht die Fotos für ein Manuskript fotografiert, und meinen damaligen Grafiker aus der Firma, ob er mir nicht das Konzept leeratiert. Und mit dieser Idee, meine Familie hat gesagt, es ist so ein Nachstill, irgendwann Wahnsinn sozusagen. Also es gibt 1 Trillion Kochbücher, es liebt das Projekt, aber es wird dich nie mehr verlegen. Aber habe dann an meine Idee geglaubt, habe das produziert und mir die 7 wichtigsten Verlage meiner Meinung nach herausgesucht, die mich in Buchform angesprochen haben. Habe dann auf verschiedensten Wegen die angeschrieben und am Donnerstag in der Nacht 7 Verlage angeschrieben in Österreich und Deutschland. Und am Freitag um 3 am Nachmittag hatte ich 3 fixe Zusagen und am Montag 6 von 7. Also nur ein Verlag hat das Ganze abgelehnt. Und plötzlich befand ich mich in Verhandlungen zwischen den Verlagen und habe mich dann endgültig für Brandstätte in Wien entschieden, wo auch das erste Buch entstand, die das großartig mit mir umgesetzt haben, das auch zum Bestseller wurde. Und gleichzeitig zu diesem überraschenden Erfolg dachte ich mir, ich brauche eine Leserinnenschaft, die mein Buch dann auch kaufen, und habe mir dann autodidakt das Bloggen beigebracht, das Fotografieren, und habe den Foodblog Geschmacksmomente gestartet, wo ich mir im ersten Jahr vorgenommen habe, wenn, dann gescheit, und habe dann wöchentlich am Donnerstag immer ein Rezept online gestellt mit leichten kreativen Rezepten, die jeder zu Hause umsetzen kann.
Was ja besonders ist, wenn man sich deine Blogs anschaut, also jetzt auch viel mehr Chefs und Geschmacksmomente, dass die wahnsinnig schön gemacht sind und auch irgendwie so zum Anschauen so auch Lust machen. So auf Essen.
Ja.
Gerne. Und das ist, finde ich, immer so toll, wenn Leute sich so auf mehrere Sachen fokussieren können. Nämlich nicht nur gut zu kochen und schön zu kochen, sondern das auch schön weiterzugeben. Das finde ich irgendwie total besonders. Wie ist es dann von Geschmacksmomente? Was war der Weg zu dem Blog Female Chefs?
Der war lange, also ich war immer beruflich angestellt sozusagen und habe aber dann 3 Kochbücher geschrieben, habe mit dem Foodblog einfach viele Preise gewonnen. Und währenddessen haben schon viele immer gesagt, wenn sich wer selbstständig macht, dann du. Und es war aber nie die Zeit, ich bin ja nicht so sozialisiert worden, sondern man hat gerne ein regelmäßiges Einkommen. Habe aber dann trotzdem den Schritt über sogar eine kurze arbeitslose Zeit in die Selbstständigkeit gewagt und habe mich dann mit einem Fotografie- und Textstudio selbstständig gemacht. Und dann war irgendwie noch Corona, auch noch die Ukraine, und kein Mensch hat mehr Fotografie und Texte gebraucht sozusagen. Also es war eigentlich kurz vorm Scheitern. Und ich habe aber dann über eine Bekannte einen Termin bei Miele Küchengeräte bekommen, wo ich pitchen durfte meine Herzensprojekte. Und da habe ich das gepitcht, und beim zweiten sozusagen haben sie gesagt, du kannst aufhören, Nummer 1 sind wir dabei, weil wir das genauso sehen und die Sichtbarkeit der Frauen uns am Herzen liegt. Und das ist eben dann das Herzensprojekt geworden, weil ich seit über 10 Jahren in der Branche bin und immer wieder in den Medien und auf den Bühnen unsere erfolgreichen Herren sehe, aber nie die Frauen, die eigentlich ja auch die Branche mit prägen sozusagen.
Ja, das ist ja dieses komische Paradox, dass Kochen prinzipiell mit Frauen assoziiert wird, außer es geht dann rauf irgendwie in Sterneküchen oder generell Restaurantküchen, dass es dann immer männlich besetzt ist.
Richtig. Und ich glaube, dass der Großteil der Koch weiblich ist. Also zu Hause, unsere Familien ernährt, aber auch sehr viele in den Wirtshäusern, wo man halt vielleicht dann auch nur den Gastgeber oder den Wirt kennt sozusagen, aber eigentlich eine Dame dahinter relativ viel schupft.
Auf deinem Blog stellst du ja nicht nur Köchinnen vor, sondern auch ganz viele andere Bereiche. Wie kommst du zu diesen Frauen, die in der Kulinarik sind und die auch gerne darüber sprechen? Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei uns ist es oft so, wenn wir Frauen anfragen, ob sie Gästinnen sein wollen, ist immer so, ich habe nichts zum Erzählen. Oder eine Stunde schon lang, so wichtig bin ich nicht. Also wie geht's dir damit?
Total spannend, weil ich es so erwartet hätte, aber es ist vom ersten E-Mail absolut on fire und sie sind total gerne bereit zu sprechen. Also es hat noch keine einzige abgesagt, keine einzige. Es war wirklich vielleicht, es passiert noch ein Projekt oder es passiert noch irgendwas, das wir vielleicht in 2-3 Monaten erst sprechen. Aber es war jede vom ersten Moment, auch die ersten, wo die Webseite noch gar nicht bestanden hat, waren on fire, dass sie porträtiert werden. Und das Spannende vielleicht nur vorweg, wie ich mich in dieses Projekt hineingetigert habe, also eigentlich auch aus dem heraus, weil mein Lebensverständnis Gleichberechtigung ist. Also ich habe da auch, meine Diplomarbeit war damals, ob Frauennetzwerke eine Hilfe zum beruflichen Erfolg sind, verglichen mit den Freimaurern, also alle großen Clubs dieser Welt, und Nanonet, natürlich sind sie eine Hilfe auch damals vor über 20 Jahren schon gewesen. Also das vorweg. Und das Spannende war, dass vor 2 Jahren Google unter Köchin Österreich genau 2 Frauen gefunden hat und an dritter Stelle war schon ein Mann. Spannenderweise war aber in der Bildersuche lauter junge Damen, wo das AMS für die Lehrstelle geworben hat. Aber dann wirklich in der wirklichen Berichterstattung kam eigentlich keine. Also war auch die Frage eine ungoogelbare Frage, weil man zu den Damen überhaupt nicht gekommen ist. Und eine Kollegin in der Branche, Nina Mohini, hat damals schon eine Liste online gehabt mit dieser Ungleichgewicht und hat gebeten, immer wieder Frauen zu schicken, ihr die Namen zu schicken, dass sie diese Liste erweitert. Und in Absprache mit ihr durfte ich mit dieser Liste starten, weil es eigentlich sehr schwierig war, Damen damals zu finden. Und dann anhand oder auf Basis von der hat das Ganze angefangen. Und in meinen Porträts ist mir immer wichtig, dass ich frage, mit welchen Frauen arbeitest du gerne zusammen? Wer gehört auf jeden Fall hier porträtiert? Und so spinnt sich eben der rote Faden durch die Porträts und ich kam auf ganz, ganz großartige Frauen und eben nicht nur auf Köchinnen, sondern es gibt so viele handelnde Akteurinnen und auch große Restaurants oder Hotels sind ja meistens erfolgreich, auch mit der Frau. Es wird aber meistens nur immer dann der Mann medial transportiert.
Kommt es dann auch vor, dass neben der Frau, die du halt porträtieren willst, quasi der Wirt oder wer auch immer dazwischen funken will und sagt, ah, übrigens, ich bin auch da und das ist eigentlich, ist das mein Gasthaus und also, wie gehst du damit um, falls das vorkommt?
Wir machen Interviews nur mit Frauen, da ist gut.
Also ist noch nicht vorgekommen, dass ich da jemand rein reklamieren wollte.
Nein, kommt gar nicht vor, weil dieses Interview eigentlich ist, genau.
Wir haben ja auch schon ein paar Köche zu Gast gehabt und es schwingt immer ein bisschen mit, dass die Küche ein bisschen ein männlicher Raum ist. Nämlich, dass es laut ist und irgendwie, sagen wir so, nicht so schön gesprochen wird und dass es sehr hart zugeht. Ist es etwas, was du auch so siehst oder ist das ein bisschen ein Vorteil, mit dem vielleicht Köche auch arbeiten, um ihren eigenen Bereich ein bisschen zu schützen?
Es ist total spannend, weil wir gestern auf der, also Female Chefs hat gestern auf der Gastmesse, der größten Gastronomiemesse Österreichs, eine große Podiumsdiskussion gehabt zum Thema, wie Führung neu geht, also wie wir heute führen möchten sozusagen. Und zwei Männern und zwei Frauen auf der Bühne. Und ich glaube, dass sich schon was geändert hat. Und ich als Externe habe wirklich eine sehr Außenwirkung, die ich nur nacherzählen kann. Aber mir ist es auch wichtig, dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern auch in den Porträts wird nie die Dame gefragt, was sie anders macht als die Herren. Und ja, manche Köchinnen sagen das, dass es auch so war, auch in der Ausbildung ein rauerer Ton. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, wirklich schon tolle Küchen, die das Ganze anders vorleben und handhaben.
Gibt es Anzeichen als Gast oder als Gästin, dass die Küche von einem Mann oder von einer Frau geführt wird?
Ich muss überlegen, ob es mir aufgefallen wäre. Also mittlerweile gehe ich sehr bewusst wohin essen und freue mich dann auch. Ich organisiere für Freunde und uns, also vier Personen, manchmal eine Genussreise zu Restaurants. Und da waren wir einmal in Slowenien und in Italien jeweils. Also in Slowenien bei einem Mann und in Italien bei einer Frau. Und das Spannende war, dass wir am ersten Abend beim Mann gegessen haben und wir bekamen 13 Gänge. Und nach 12 wollten wir einfach entfliehen, weil es so viel war. Und es war das reh geschmort und gebraten und so. Und einfach diese Überfülle an, es hat ein bisschen gewirkt, ich möchte gefallen. Und dann in Italien 10 Gänge, kleine Portionen, on point. Und da hat nicht jede geschmeckt, aber sie hat ganz brutal die Region heruntergebrochen, wie die Region wirkt. Und das war eigentlich so der ganz bewusste Kontrast zu sagen, ich traue mich das, dass ich einfach für das gehe und eigentlich nicht gefallen möchte. Und das war total spannend, eine Frau und einen Mann zu erleben.
Mich würde interessieren, wie so deine Porträts, wie das abläuft. Also du schreibst sie an und sagst, red mal drüber. Also wie ist das so ein Prozess, dass du zu einer Geschichte kommst von einer Frau?
Also ich werde gestoßen oder die Damen schreiben mich zum Beispiel an, es schreiben mich auch andere Personen an und sagen, deine Plattform ist cool, hier würde die Person super gut passen. Dann schaue ich mir die an und bin auch wahrscheinlich in der Regel begeistert von dieser Person, dass die was zum Erzählen hat. Schreibe sie dann an, dass ich eben Karin Stöttinger, Female Chefs Gründerin bin und ich gerne sie porträtieren möchte, ob sie Lust und Laune hat und Zeit. Und dann kommt in der Regel zurück, super gerne und wann machen wir es?
Und wie schaut die Vorbereitung aus? Also gehst du dann zuerst hin und probierst quasi als Gast, wie das Umfeld ist oder trefft ihr euch ganz woanders, sodass quasi ein neutraler Grund ist, auf dem das stattfindet? Oder?
Nachdem es mittlerweile Österreich, die Schweiz, Südtirol und Deutschland ist, komme ich gar nicht so viel zum Essen und Ausprobieren, sondern es ist eigentlich ein neutraler Zoom-Call, wo wir uns treffen, außer es ist wirklich in der Umgebung. Neulich bin ich wieder zu einer Produzentin nach Linz gefahren sozusagen, aber sonst muss es leider aus Zeitgründen online stattfinden und bin da sehr neutral diesbezüglich und höre mir eigentlich die Geschichte an, die dahinter steckt und was eigentlich die dazu bewegt hat, das Ganze zu gründen, zu eröffnen, mitzumachen. Und das Coolste mitunter sind immer die Menschen, die sogar Quereinsteigerinnen sind, weil es oft die abenteuerlichsten Geschichten sind und einfach Mut machen, dass man im eigenen Leben wirklich oft die Richtung wechseln kann und wenn man mit Herz dabei ist, dass es einfach auch funktionieren wird.
Das überschneidet sich ein bisschen mit deiner Geschichte auch, dass du auch eine unterschiedliche Wege genommen hast. Und ich stelle jetzt mal die zweite große mit mich und Zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen? Und was man auf jeden Fall von dir lernen kann, ist gute Geschichten zu erzählen und Geschichten von anderen zu erzählen, was für uns immer total spannend ist, wenn das andere Menschen machen, weil wir das irgendwie total gerne auch von anderen hören. Wirklich, also wie du die Geschichten schreibst und wie das designed ist, ist es extrem einladend. Und das finde ich ja besonders, wenn man so eingeladen wird, etwas mitzuverfolgen oder mit einer Reise mitzumachen. Was glaubst du, was man von dir lernen kann?
Vielen, vielen lieben Dank. Zu lernen oder was ich als Feedback bekommen habe, was man, also über sich selbst zu sprechen oder auch sich selbst ist meistens schwierig. Also sage ich, was andere vielleicht über mich sagen oder wertvoll finden, ist einfach, dass ich Dinge, also immer bunt im Kopf bin, immer kreative Ideen habe, aber es schaffe im Vergleich zu manchen anderen, das wirklich auf den Boden zu bringen und umzusetzen. Also das war vielleicht schon so beim Kochbuch, vollkommen verrückte Idee, wird keiner verlegen zu, wir bringen es auf Schiene, produzieren es unter Umständen, Halleluja, und dann aber wirklich was daraus zu machen, also auch dran zu bleiben, das. Und das andere, was immer wieder zurückgespiegelt ist, dass ich sehr feinfühlig bin und diese Sensibilität aber mittlerweile sehr gut nutzen kann, wenn ich Stimmungen sehr gut spüre, bevor andere sie spüren oder bevor Worte fallen und somit sehr gut zuhören kann. Und mir passiert es sehr oft, dass man ab dem zweiten Satz bei mir sehr tief ins Gespräch einsteigt und sehr ehrlich.
Hast du einen roten Faden gefunden in den Geschichten, die du hörst, von den Frauen, die du interviewst? Also gibt es irgendein Thema, das immer wieder aufpoppt?
Sie lieben die Gastronomie und es gibt keinen schöneren und besseren Beruf als diesen, weil du jeden Moment und jeden Tag aufs Neue lernen kannst, dazulernen kannst und dich verändern kannst. Und das, was alle vereint, ist dieses direkte Feedback, das in einem Projekt, was 3 Monate dauern würde, und dann präsentierst du es und dann ist der Chef oder die Chefin an dem Tag schlecht drauf, weil, und dieses direkte jemanden glücklich machen, begeistert alle durch die Bank.
Ist es, ich meine, es ist auch wieder so ein wahrscheinlich ein Stereotyp, den man ein bisschen mitbekommt, ist die Gastronomie nicht sehr frauen- und familienfreundlich aufgrund der Arbeitszeit. Ist das auch ein Thema bei deinen Gesprächen, dass das vielleicht manchmal schwer vereinbar ist mit anderen Aufgaben, die Frauen im Leben haben?
Absolut. Ich glaube, das, was das Schwierigste ist oder das junge Mütter immer wieder rückspiegeln, ist, dass eigentlich in der Selbstständigkeit keine Mutterschaft vorkommt. Also, dass eigentlich die Karenzzeit nicht vorhanden ist. Die Kinder haben, vereinbaren sich aber das Ganze und es funktioniert. Also, es ist auch kein Grund, das nicht zu machen. Und es ist wie in jedem Job einfach ein Wahnsinn, Frau zu sein, weil wir so in daheim und im Job und überall, und eigentlich geht sich das bis auf 100% gar nicht aus, diese Rechnung, die an uns gestellt wird. Aber ja, das ist, aber es sind viele Mütter darunter, die das auch irgendwie gut unter einen Hut bringen, sozusagen. Und das dem Ganzen keinen Abbruch tun sollte. Aber es würde nie einen Koch fragen, ob er das gut vereinbaren kann mit seiner Familie.
Ja, generell werden Männer nicht gefragt, ob irgendwas vereinbar ist.
Genau, lieben, dieses Stereotyp, dass es irgendwie gleich einmal, da muss man gleich über die Kinderbetreuungszeiten nachdenken.
Genau.
Und ich habe das in einem Podcast gehabt mit der Vicky Fuchs, weil diese Junge ist Mutter geworden und die gesagt hat, ja, also wie ist eine Familie, und dann ja, muss wer anderes sich drum kümmern. Ich habe auch noch einen Job. Und da ist mir wirklich aufgefallen, dass das halt andere Männer, die Köche sind, werden nicht gefragt, was sie so mit ihren Kindern tun, wenn sie
zum Teil erfüllen. Aber das wird nicht sehr gefragt. Also egal in welcher Management-Ebene oder in welchem Beruf, wirst du niemals gefragt, ob sie das vereinbaren lässt. Also ich glaube, das können wir über alle Branchen drüber schieben und über alle Stufen und Hierarchie.
Wobei die Gastro ist halt sehr abend- und nachtdominiert. Das ist halt...
Absolut richtig. Aber eben manche Frauen regeln sich das auch, dass dann vielleicht Untertags mehr sind. Oder das ganze Konzept oder so. Aber natürlich, wenn du einen Abendbetrieb hast, ist das ganz, ganz schwierig.
Ich würde gerne nochmal auf die zweite Milch- und Zuckerfrage zurückkommen. Was kann man von dir lernen? Du hast ja gesagt, wie du den Blog begonnen hast, alles selbst gelernt. Also du hast dir selber das Fotografieren beigebracht, du hast dir selber das Layouten beigebracht. Wie? Also hast du dann Kurse besucht oder hast du einfach mal das Programm runtergeladen und geschaut, was passiert? Oder wie hast du dir das auch selber eingeteilt auch?
Also beim Fotografieren wirklich eine Kamera gekauft, dann relativ schnell und einfach gesehen, dass ich anscheinend ein Auge für Essen habe. Das war relativ schnell ersichtlich. Und das Spannende war, dass ich vergleichbar mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer sehr international ausgerichtet war Richtung meinen Fotos und dann sehr schnell für mich gedacht habe, ich brauche trotzdem einen kurzen Kurs, um die Basics zu lernen. Und habe mir aber dann immer die Damen herausgesucht, die mich begeistert haben, diese Bloggerinnen. Und war dann einmal in Berlin und einmal in London, habe ich eine angeschrieben und habe gesagt, ich möchte gerne einen Street-Food-Workshop, weil das Essen, das war recht klar, dass wir ähnlich fotografieren. Und da habe ich dann wirklich einen Zweitageskurs gebucht mit Model, mit Street-Fotografie und Food-Photography. Es war der Wahnsinn, weil die natürlich in Englisch die ganzen Themen an der Kamera durchgesprochen haben, aber diese zwei Kurse haben mich wirklich brutal nach vorne geschmissen sozusagen. Und ganz am Anfang nur bei meiner lieben Kollegin der Eva Fischer von It's Foodtastic war der ganz erste Basic-Kurs sozusagen, wie man eigentlich ein Set anrichtet, um das Verständnis zu bekommen. Und das Design vom Blog war mir immer klar, dass ich mit meinem damaligen Grafiker aus der Firma gerne zusammenarbeite, weil ich nicht alles kann und auch das Bloggen sozusagen die Basic hat an einen Webdesigner, auch ein Kollege eingerichtet. Und ich glaube, man muss nicht alles selbst können, weil dann wird man verrückt. Und es gibt wen, den man bezahlen kann, der das großartig macht und das einfach auslagern kann.
Das ist meine nächste Frage ein bisschen vorweggenommen. Wie du mir erzählt hast, wie du zu dem Kochbuch gekommen bist, hast du auch erzählt darüber, dass du halt Kontakte gehabt hast und gefragt hast, ob sie dir da helfen können und so weiter. Ist es auch etwas, was man lernen muss, ein bisschen zu fragen, ob jemand helfen kann?
Ich glaube, ohne Hilfe geht es nicht. Es ist, glaube ich, ein Großzeichen von Stärke, wenn man um Hilfe bitten kann und auch loszulassen und zu sagen, das kann ich mir beibringen oder will mir aktuell beibringen und für das ist aber keine Kapazität und da gibt es Menschen, die ich bezahlen kann, die das richtig, richtig gut können.
Das ist jetzt ein Stichwort gesagt, nämlich loslassen. Wie geht's, also wenn wie geht's, ist vielleicht die falsche Frage, aber wie gehst du damit um, wenn du privat zu wem essen gehst und nicht beruflich. Also wenn du dann in einem Restaurant bist und was isst, dann denkst du dir dann trotzdem deine Fragen durch, die du normalerweise Köchinnen stellst? Oder kannst du das auch ganz auf die Seite schieben und einfach genießen, was auf deinem Teller ist?
Total. Also ich liebe es, privat eingeladen zu werden, weil ich irgendwie einen großen Freundeskreis habe, die alle großartig kochen. Die haben manchmal dann nur Hemmungen, wann ich komme. Das ist das Problem, aber das haben wir mittlerweile auch abgelegt. Und jede von ihnen ist so eine großartige Gastgeberin und man fühlt sich so wohl. Und es sind solche kulinarischen Highlights, dass ich zum Tun habe, dass ich sie wieder überrasche, sozusagen in meinen Steckenpferden, ist einfach großartig. Und auch in die Restaurants zu genießen und mit Freunden essen zu gehen, ist eher, dass ich dann inspiriert werde und mir denke, die würde ich gerne porträtieren.
Ich habe sehr, sehr gern gehört den Podcast von Tim Melzer und dort hat er mal erzählt, weil er auch gefragt worden ist, was er gerne isst, wenn jemand für ihn kocht. Also jetzt privat. Und er hat gesagt, selbst ein selbstgemachtes Butterbrot, das man mit Liebe gemacht hat, ist das beste Essen, das man machen kann.
Genau.
Jetzt frage ich ein bisschen, nicht so uneigennützig oder nicht so unwissend, wie es bei uns ist. Es gibt Dinge beim Podcast machen, die wahnsinnig Spaß machen, nämlich das Gespräch führen zum Beispiel oder Leute kennenlernen. Macht total Spaß. Es gibt auch Dinge, die nicht so viel Spaß machen, wie zum Beispiel einen Podcast schneiden zu müssen. Das ist jetzt nicht so super. Was sind so Dinge, die dir wahnsinnig Spaß machen, an dem Blog schreiben, an dem Blog haben und an der Kulinarik? Und was sind Dinge, wo du sagst, da bin ich froh, wenn ich sie irgendjemandem anderen geben kann, darf?
Ja. Also zurzeit bin ich nur eine One-Woman-Show sozusagen und noch keinem geben darf. Also ich liebe das Reden und genau so das, was wir jetzt machen und das Tippen des Porträts und Zusammenfassen, das ist eigentlich das, was mittlerweile nicht mehr so viel Spaß macht, weil eigentlich diese Worte so großartig sind und dieses Gefühl, das eigentlich in gesprochenen Wort herüberkommt, kann man dann meistens nicht mehr so gut transportieren im Porträt. Ich habe aber mittlerweile zwei Journalistinnen, die auch gerne porträtieren für mich und da damit wirken. Was riesigen Spaß macht, ist, ich habe mir von Anfang an vorgenommen, diese Frauen zu vernetzen und Stammtische in jedem Bundesland anzubieten, weil Österreich besteht außerhalb von Wien auch noch von 8 großartigen Bundesländern, wo Damen zu Hause sind, die nicht immer nach Wien kommen können. Und habe mir dann diese Stammtische als Netzwerktreffen überlegt, wo immer 12 bis 16 Frauen so ungefähr kommen können, weil das eine gerade noch perfekte Größe ist, dass an einem Tisch alle zuhören können und miteinander sprechen können. Und wir waren schon in Wien, in Kärnten, in Vorarlberg, in Tirol, in Oberösterreich, in Niederösterreich und im Frühling ist sogar Südtirol geplant. Und alle waren ausverkauft und überbucht. Wir haben jetzt gerade noch mit den schönen Restaurateurs, also einer jungen Kochvereinigung, einer internationalen, in Tirol einen Stammtisch mit 26 Frauen gehabt, mit einer Keynote von einer großartigen Frau und einem Workshop dazu, wo alle total beseelt nach Hause gegangen sind. Und es ist wahnsinnig spannend, dass jeder dieser Events eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Zusammensetzung hat, aber alle eine offene, ehrliche Kultur haben, wo sich Frauen freuen, sich endlich kennenzulernen.
Ich finde es total spannend, wenn man dir zuhört, weil auch wenn man sich deine bisherige Biografie anschaut, du hast eben die Kochbücher gemacht, dann hast du einen Raum für Creatorinnen geschaffen, dann machst du jetzt das Netzwerk, jetzt machst du die Stammtische. Das sind lauter Dinge, die man einzeln oft findet, aber nie gemeinsam. Hast du so Ideen und Projekte, wo du sagst, da möchte ich hinarbeiten oder fliegen dir die zu quasi am Weg?
Ich glaube, es ist so bunt, es ist ja eben das Problem im Kopf, so viele Ideen und dann wirklich auf den Boden zu bringen. Es war immer klar, dass die Sichtbarkeit von Frauen nur darum geht, dass ich sie wirklich sichtbar mache. Wir haben der Kickoff war damals eine riesige Podiumsdiskussion, wo wir die Damen vor den Vorhang geholt haben. Bis zum letzten Jahr haben wir ein Event gehabt mit 6 Köchinnen und 6 Produzentinnen in einem ausverkauften Haus mit über 100 Gästinnen, wo ich die Damen im Vorfeld per Los zusammengewürfelt habe und die Köchin mit der Produzentin ein Produkt von ihr bekommen hat, im Vorfeld zugeschickt und sie musste einen einzigartigen Gang kreieren. Und für mich ist es immer wieder cool, die Geschichten der Produzentinnen zu hören, weil ich nachher mehr über mein Einkaufsverhalten, über das, wie eigentlich unsere Landwirtschaft, unsere Produkte funktionieren, gelernt habe. Und diese Produzentinnen waren mit der Köchin dann auf der Bühne und haben erzählt, was sie eigentlich machen und was sie anstoßen, was sie machen. Und die Köchin hat sich erklärt, wie das ganze Gericht zustande gekommen ist und wie sie auch Probleme natürlich gehabt hat mit dem Produkt. Zum Beispiel Kimchi war dann in einer Kimchi-Puchtel, aber die Greti hat gemeint, das Kimchi darf man nicht erwärmen, weil sonst die Bakterien weg sind. Und also auch dieser Prozess zu sagen. Und sonst fallen mir immer on the go sozusagen neue Ideen ein und wo die 100 werden wahrscheinlich 10 umgesetzt.
Einfach 10 ist schon ein Wahnsinn, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die ganz viele Ideen haben und null auf die Schiene bringen, weil es auch, man macht den eigenen Schweinehund ein bisschen überlisten muss und überspringen muss. Ich möchte auch ein bisschen zurückkommen auf ein bisschen, wie Kulinarik uns so in den Medien vorgezeigt wird. Weil Kochshows und die ganzen Fernsehköche sind schon größtenteils männlich. Da gibt's mehr Frauen mittlerweile, aber glaubst du, dass es auch wichtig ist, den Beruf der Kulinarik oder in der Gastronomie für Frauen interessanter zu machen, wenn es sichtbarer ist, auch in den Medien? Und wie kriegen wir das hin?
Absolut. Also unterstreiche ich total diese sehr testosterongeladenen, ich glaube sehr medienwirksamen Kochshows, die funktionieren. Aus irgendeinem Bedürfnis heraus, das sich mir nicht erschließt, dass ich mir so eine derbe Umgangston auch teilweise anhöre, ist total spannend, dürfte aber funktionieren, weil sonst würden sie es nicht zur Hauptabendzeit aufbringen. Diese Formate gibt aber mittlerweile wirklich schon Formate, die auch die Frauen vor den Vorhang holen, die aber dann auch wirklich inspirieren oder uns was beibringen oder eben die Produzentin mitnehmen und, und. Wie es uns gelingt, ist einfach Frauen sichtbarer zu machen, zu nennen. Ich sage auch immer, in einem Restaurant auch wirklich dann die Frau zu taggen und nicht nur den Koch oder das Restaurant, wo ich bin, also auch das sichtbarer zu machen, darüber sprechen. Und eben immer wieder versuchen auch unter Journalistinnen das zu positionieren, die aber auch mittlerweile auf meine Webseite schauen, weil sie in der Kürze der Zeit, was auch die Redaktionen also einfach haben, zu sagen, das ist das Thema, wenn wir setzen wir, aber wir schöpfen aus dem Potpourri, das wir kennen, darum erzählt sich ja das auch immer wieder selbst, auch zu sagen, ich kann bei Female Chefs vorbeischauen, wer würde noch zu diesem Thema passen?
Findest du, das ist mittlerweile nur meine Ausrede ist, aber wir haben ja keine Frauen, die man auf die Podien, ja.
Ja, aber es ist schon so, also man merkt es, dass es auch Firmen und Veranstalter mittlerweile wissen, dass sie es 2025 eigentlich nicht mehr bringen können, dass das Podium nur weiblich, männlich besetzt ist. Freundchen. Ein Freundchen. Schauen wir.
Dazu passend die dritte große mit Milch und Zucker Frage. Was bringt dich zum Lachen?
Ihr gerade. Schöne Gespräche mit Frauen oder mit Menschen, die einfach gut tun. Ich glaube, das ist, und der Austausch auf einer ehrlichen Ebene, die das normale Leben, den Wahnsinn einfach auch, also ein Einverständnis, dass es überall so ist, dass das Leben kein durchgängiges Highlight oder Dopaminausschüttung ist, sondern wenn man dann drüber lachen kann, wie es der anderen einfach geht. In dieser Situation, also einfach, wenn man Menschen an der Seite hat, die einen unterstützen und sagen, es wird schon wieder und nicht so ernst nehmen, das Ganze. Und das Wichtigste ist, glaube ich, sich selbst nicht so ernst nehmen, weil sonst steht man sich im Weg und bringt kein Projekt auf den Boden.
Kannst du auch über Essen lachen? Gibt es auch so...
Ich habe über meines schief gegangen ist. Mein Sohn hat nach dem ersten Kochbuch gefragt, also so gut kochst du nicht, er versteht es nicht, warum irgendwelche mein Kochbuch haben. Und hat dann selbst begonnen zu kochen und ich habe das sehr unterstützt. Aber die ersten Versuche, das darf ich gar nicht laut sagen, waren eine Ringsuppe mit Cabanossi und Apfelschalen abschnitten. Das waren seine ersten Ergüsse. Und mittlerweile ist er aber so weit, dass er wirklich auch selbst kocht und sich versorgen kann.
Ja, es klingt nach einem Kinderessen, habe ich das gesagt.
Ja. Das war wirklich, wie er ganz klein war. Mittlerweile ist er 15 und kann das auch wirklich. Aber ich kann sehr gut, also ich kann ja kochen, aber nicht backen. War aber gerade in Südtirol und da hat eine großartige, die vom Hotel, die hat in der Früh immer einen Kuchen gebacken. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Ma, ich habe gehört, du hast einem Kind dieses wunderbare Rezept verraten, darf ich mich auch anstellen, weil du kannst nicht, also ich kann nicht backen. Und sie hat gesagt, hör mal sofort auf, beim Gesicht herunter, so, du bist eine großartige Köchin wie Pippi Landstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, also muss ich es großartig können. Ich lache sehr laut über meine Kuchenexperimente.
Also wenn man zusammenkommt, mit wurscht, ob man jetzt selber Gastgeberin ist oder ob man mit Freunden gemeinsam irgendwo hingeht, da ist ja, geht es ja auch, also so wie am Anfang bei uns beim Kaffee, geht ja nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern einfach um die ganze Atmosphäre. Was macht für dich so einen gelungenen Kulinarikabend aus?
Also wenn die Stimmung passt, wenn die Gastgeberin einen umarmt und willkommen heißt, wenn ich mich fallen lassen kann und wohlfühle und im besten Fall, wenn mir das Essen wirklich berührt. Auch so, dass ich sage, auch im Einfachsten, dass ich es nicht einfach nachkochen kann. Also wenn es so viel Liebe durch einfach die Zeit, die wer investiert hat, oder so eine Raffinesse, die mich einfach beeindruckt und wieder inspiriert.
Muss das für dich immer so Fine Dining sein oder kann das auch, weiß nicht, ein guter Würstelstand sein, aufgesagt?
Auf jeden Fall der Würstelstand. Also weil meistens auch die Stimmung in einem wirklich großartigen Wirtshaus oder dort, wo man einfach gut essen gehen kann und das auch öfters auch richtig toll ist.
Bist du auch selbst gerne Gastgeberin?
Sehr gerne, aber ich lasse mich sehr gerne einladen, weil ich Freundinnen so gut koche.
Mich würde interessieren, weil ich finde es total spannend, dir zuzuhören, auch über Essen und deinen Zugang zu verschiedenen Küchen und Speisen und so. Wie kann man seinen Horizont kulinarisch erweitern? Weil es ist auch manchmal ein bisschen so, über den Schatten springen, neue Dinge auszuprobieren. Gibt es irgendwie einen Tipp, wie man da selber irgendwie wachsen kann?
Klar, das Wichtigste ist zu verstehen, dass ich sage immer, so wie die Musik oder der Sport, ist das Essen, ist völkerverständigend und am Tisch, also ich habe schon mit Köche gekocht in Italien, der kein Wort Englisch kenne, ich kein Wort Italienisch, also auch nonverbal gemeinsam zu kochen und sich einfach einzulassen auf verschiedene Richtungen und Kulinariken mit Menschen in Kontakt kommen oder einfach sich auch Empfehlungen holen, wo man sich dann, auch wenn man sich nicht alleine traut, mit jemand anderem das ausprobiert. Offen zu sein und zu sagen, kenne ich nicht, aber probiere ich total gerne aus.
Gibt es irgendwas, was du nicht isst?
Ich bin leider hochallergisch auf Sonnenblumenkerne, spannenderweise, okay. Und habe deshalb, das ist sehr schwierig und die Tage leider wieder erlebt, wenn man mich einlädt, ist das ganz blöd, weil ich eben Sonnenblumenkerne, Hasel und Walnüsse, aber ich habe den EpiPen dabei, ich habe Cortison und Histamin dabei. Das ist eigentlich sehr tricky, wenn man in der Kulinarik arbeitet, eigentlich hochallergisch auf das eine zu sein. Aber sonst, ich habe plötzlich mit einer Freundin gesprochen, Kutteln sind gar nicht meins. Also so Innereien,
Filio, so viel.
Braucht es gut zubereitet, aber wenn es im Mund so ganz komisch daherkommt, also ich habe von Seeigel über alle Muscheln, ich habe Seeschnecken, also wirklich von Heuschrecken, alles schon probiert, alles Prädikat, ja, probiert, Aber sonst eigentlich, außer die Allergien, sehr offen gegenüber allen.
Gibt es eine Küche, die du gern noch mehr kennenlernen wollen würdest? So war der Satz. Und gibt es irgendwie Gegenden in Europa oder in der Welt, wo die Küche auch viel weiblicher ist als bei uns jetzt zum Beispiel, oder die Kulinarik viel weiblicher, wo das schon ein bisschen ausgeglichener ist als in Mitteleuropa, würde ich mal sagen.
Nachdem ich noch nicht so viel über Europa hinausgekommen bin, kann ich es jetzt gar nicht wirklich bestätigen. Ich glaube, dass in jeder Länderküche eigentlich die Frauen ja kochen. Also wenn ich jetzt an Italien, an die Mama denke oder im orientalischen Raum von meiner Freundin aus dem Libanon war letzten Sommer die Mama da, die hat uns umsorgt und gekocht, also auch da. Das ist übrigens eine Küche, die ich sehr, sehr gerne wirklich vor Ort eintauchen würde. Also diese ganze Region, ich liebe auch asiatisch, auch da in die wirkliche Küche einzutauchen und nicht das, was bei uns transportiert wird, aber auch das ganze Geschmorte, das in Afrika, dieses, also das sind alles Themen, die mich wirklich, wirklich begeistern.
Wenn du jetzt ganz, ganz, ganz an den Anfang zurückdenkst, also noch bevor du mit dem Kochbuch auch gestartet hast, da warst du ja eigentlich immer in einem Angestelltenverhältnis. Was würdest du der Karin von damals sagen, wenn sie dich heute sehen könnte?
Die Reise wird bunt. Es wird eine Achterbahnfahrt und bleib im Vertrauen, dass es wird.
Ich stelle jetzt mal die vierte große Milch- und Zuckerfrage, und zwar Reisen in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren passiert in deinem Leben?
Die Frauen sind so sichtbar, dass wir diverse Podien überall in den Medien sehen, auf den Bühnen, in unseren Magazinen. Es gibt nicht mehr, also es geht nicht ums Geschlecht, sondern eigentlich um die Menschen, die was bewirken. Die Branche ist wirklich so abgebildet, wie sie wirklich ist. Ich habe im besten Fall alle Länder dieser Welt, also kulinarischer Faust, das ist nicht möglich, aber vielleicht schon mehr Reisen getan und konnte vor Ort essen. Am besten mit wirklich Locals, die dich führen und in das Wirkliche einführen. Das wären so die großen Träume. Und genau, das wären so, und dass es weiterhin so bunt weitergeht und ich so viele großartige Menschen treffen darf.
Was ist denn die nächste größere kulinarische Reise, die du vor dir hast?
Muss ich überlegen, Barcelona wird gebucht, weil da ist das Parabene Forum, das ist das größte weibliche Kulinarikforum. Es findet dieses Jahr in Barcelona statt mit ganz tollen Speakerinnen und Speakern. Das findet im März, glaube ich, statt. Und nachdem mein Bruder und sein Mann sowohl in London leben und in Barcelona eine Wohnung haben, werden wir da wieder den Kulinarik-Teppich auslegen und uns Tag und Nacht durch die Stadt essen.
Sehr fein. Weil du gerade Spanien angesprochen hast und wir bei Spanien ein bisschen eingestiegen sind, möchte ich nochmal ein bisschen den Bogen zurückspannen, weil du hast gesprochen von dem Koch, der für euch die Salate gemacht hat. Würdest du den gern heute nochmal sehen und ihm erzählen, was geworden ist er damals, und was würdest du dem sagen?
Der weiß alles, sozusagen. Der weiß also eigentlich nur mal bedanken für die Inspiration, was er mir damals gegeben hat, eigentlich, ja.
Machst du deine Salate immer noch?
Immer noch. Ich liebe Salat. Zurzeit mit sehr vielen warmen Komponenten, weil ja Salat, das ist, mir ist immer kalt. Also es ist mittlerweile immer geschmorter Kürbis dabei oder irgendwas anderes. Eine Zutat muss mittlerweile wirklich immer warm sein, gerade im Winter jetzt.
Jetzt machst du die Plattform schon eine gewisse Zeit und hast natürlich sicher total viele neue Eindrücke, neue Menschen, Kontakte, Zugänge bekommen. Hat sich dein Zugang zu Genuss und Geschmack verändert, seitdem du das machst?
Ich glaube nicht. Ich liebe das Essen. Es sind weder Ansprüche anders geworden, sondern eben vom einfachsten bis zum tollsten. Mich hat erst vorgestern wieder eine Nachspeise begeistert, die eigentlich als saure Nachspeise daherkam. Also dieses Berührtwerden von Essen, das ist schon, was mein Herz aufgehen lässt. Aber das war es vorher schon. Und wenn meine Mama kocht, berührt mich das genauso, wie wenn mein Sohn mir irgendwas zubereitet. Es geht, glaube ich, wirklich um das Herz und dieses Umarmtwerden.
Dann würde ich sagen, das sind sehr schöne Schlussworte eigentlich. Mit diesem Umarmtwerden haben wir angefangen, mit diesem Umarmtwerden passt es gut, wenn wir
Super.
für heute beenden. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Und vor allem, Was sind die Tipps, wo sie hingehen sollen, wo das nächste Familienessen stattfinden könnte?
Boah, das ist jetzt natürlich schwierig über Österreich, Deutschland und alle, weil es wirklich großartige Lokale gibt. Wichtig wäre es mir noch, falls ihr das wirklich so anfühlt, darf, wie ihr das sagt, bin immer offen für Menschen, die das Ganze unterstützen wollen, weil ich mit großartigen Firmen zusammenarbeiten darf, aber immer auf der Suche bin nach neuen Firmen, die das Thema wirklich ernst meinen und nicht Female Washing betreiben möchten, sozusagen. Also immer bitte kontaktieren, das wäre großartig und bitte auch einfach schreiben, wenn ihr großartige Frauen kennt, die ich porträtieren sollte. Hotels, die mich berührt haben, war zum Beispiel das Hotel Hirschen in Schwarzenberg in Vorarlberg mit der Pia Fetz, weil sie eine Gastgeberschaft an den Tag legen, die seinesgleichen sucht. Genauso als Familiepaar oder meine erste Reise alleine als Frau war in den Daberer, in das Biohotel Daberer in Kärnten. Zur Marianne Daberer, die das mit einer Umarmung führt, mit einer Bioqualität und einem Umsorgtsein, mit einem Essen, das herausragend gut ist, wo du dich, egal wie du dort ankommst, einfach wohlfühlst. In Wels, mittlerweile das ganz Feinlokal sozusagen. Es ist ganz und fein, weil es war früher ein Bettengeschäft für Federn. Es ist richtig cool. Wen gibt es noch? Oh Gott, ich vergiss jetzt alle. Indie finde ich total cool. Das Café Cachet von der Lisa Machian ist gleich neben dem Westbahnhof in dem Viertel. Kocht französisch interpretiert. Super cool. Dann die Larissa Andres führt das Fine Dining, ein veganes Fine Dining Lokal, das Jola. Und jetzt das Neue ist das Bistro, das Lara. Dann gehe ich total gerne zu Pavin Razavi ins Unflora, ins Hotel, die orientalisch, meist vegetarisch interpretiert, kocht. Was haben wir noch? Jetzt fallen mir alle nicht ein, aber es ist auf der Webseite. Bitte unter Restaurants, Hotels und Chefs nachschauen. Ich komme gar nicht allen zurecht, aber es gibt großartige, die ich wirklich noch besuchen möchte, wie zum Beispiel die Rebecca Klobert aus der Schweiz, die auf der Alm die Natur und alles, was ihr die Alm gibt, kocht. Und zwar, ihr Ansatz ist, dass sie, glaube ich, um 13 Uhr startet, weil sie sagt, sie hat auch eine Fürsorgepflicht ihren Gästinnen gegenüber, weil es möchte keiner um 11 Uhr tot und voll ins Bett fallen und dann nicht mehr schlafen können, sondern bis sie beginnt um 13 Uhr oder sogar noch früher. Und das Ganze dauert auch 5 Stunden, aber zwischendurch gehen sie über die Alm auch eine Runde spazieren.
Schön.
Und sie sagt, sie ist in der Fürsorge, dass Menschen, die so viel Geld ausgeben und dann aber auch dort übernachten müssen, weil es so exponiert ist, dass sie sich wohlfühlen und es ihnen gut geht. Und das ist auch mittlerweile ein ganz großartiger Ansatz, dass ich sage, wie geht es meinen Menschen gut? Also, die zu mir kommen und wie gehen sie gut genährt nach Hause? Und bei mir ist so, dass ich aufgrund von Histamin schon lange keinen Wein leider mehr trinken kann. Und es gibt mittlerweile wirklich großartige Pairings auch alkoholfrei. Und auch diese Damen und diese, die da auch einen Wert drauf legen, das finde ich sehr umsorgt und man fühlt sich willkommen sozusagen.
Und wenn du dir eine Köchin wünschen dürftest, so weltweit, die du gerne einmal porträtieren würdest, wer wär's?
Asma Khan, glaube ich, ist die eine Inderin, die in Großbritannien, in London, der Chilling Express Restaurant führt. Vor ihr habe ich gerade einen Podcast gehört, eine großartige Frau, die als erste auf Chef's Table auf Netflix, als erste Köchin, aber auch Koch sozusagen, es ist ja so verrückt, dass man es das immer dazu sagen muss. Also als erste aus England wurde sie porträtiert, die das kleine Restaurant mit 5 damaligen Kindermädchen, die sie kennengelernt hat, und denen sie Kaffee angeboten hat, die mittlerweile ihr Küchenteam sind, als alles ungelernte Damen. Und das Spannende ist, was sie gesagt hat, Stress funktioniert bei uns so, wenn wir in den Stress gehen und es ganz stressig wird, fangen wir alle an zu singen, weil, und das hat sie erst in einem Breathworking-Workshop jetzt herausgefunden, alle in einen Gleichklang der Atmung kommen. Und dann beruhigt sie alles wieder. Und das finde ich unglaublich schön. Also die würde ich wirklich mal porträtieren. Und die Alice Waters in, ich glaube, San Francisco, die einfach auch Autodidaktin aus ganz viel von Roots zu also von der Wurzel bis zum Blatt sozusagen alles verwendet und auch, glaube ich, sehr, sehr Großes in dieser Branche geschaffen wurde als Frau.
Es ist so wundervoll, dir zuzuhören, wie was schöne Essay an sich. Haben Sie es ganz toll. Also vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Welt und ins Essen und die Kulinarik und was du schon alles gemacht hast. Wirklich großartig. Und ich hoffe, wir haben uns das letzte Mal gehört, weil es ist echt inspirierend, schwieriges Wort, so Menschen zuzuhören, die so für was brennen und so einen Blick so auf eine Breite des Themas haben. Das finde ich total beeindruckend. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte und für deinen Einblick. Und man sollte sich unbedingt deine Blogs anschauen, weil die sind richtig toll. Und wer sich noch Podcasts anhören will von uns mit Menschen, die gerne kochen, wir haben unsere allererste Weihnachtsfolge war mit einer Köchin, die so
Stimmt, ja.
nebenbei kocht, also nicht hauptberuflich, also die Anna. Und wir haben auch ein paar Köche, die sehr nett sind, die schon bei uns waren.
Und die gibt es und es gibt ganz herausragende Köche. Also auch hier absolut berechtigt und zu Recht dort, wo sie sind.
Also vielen, vielen Dank. Und wer sich diese Folgen anhören will, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.milchundzucker.at.
Vielen lieben Dank fürs Gespräch.